Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
Ja, nach der Frauenministerin und ihren Ansagen für Reformen, jetzt der Blick auf die Regierung als Gesamtes, sprich die Umfrage von der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft aus der letzten Woche, also relativ aktuell, die große Sommerumfrage. Und dazu bei mir im Studio Isabel Daniel, die das heute einmal analysieren wird, statt dem Herrn Professor. Aber mindestens so fachkundig wie der Herr Professor. Und meine wenig, ich darf mich mit der Isabella ein bisschen streiten. Schauen wir mal, ob wir überhaupt was zum Streiten finden. Denn eigentlich ist es ja eher zum Weinen als zum Streiten. Insbesondere die Regierungsparteien befinden sich ja in dieser Sommerumfrage der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft 2000 Interviews letzte Woche durchgeführt in einem Tal der Tränen. Schauen wir uns einmal kurz die Hochrechnung an. So würde eine Nationalratswahl ausgehen, wenn sie an diesem Sonntag stattfinden würde. 37% FPÖ, unbestritten weiter an erster Stelle. Dann unter der 20%-Marke, da wissen wir, das ist immer die Marke, wo dann die Landeskaiser sehr nervös werden, wenn die ÖVP unter 20% fällt, und das tut sie. Nur 19% in dieser Woche für die ÖVP. Und da wird der Kanzler jetzt aber ordentlich durch die Bundesländer touren müssen, wenn er das wieder auf 20% zurückbringen will. Dann die SPÖ, nur noch eine einzige Katastrophe. Wieder 2% minus, bist du deppert, würde der ORF-Reporter sagen. Oder bist du narrisch, der Eli Finger. Das ist ein neuer Tiefstwert. So tief war die SPÖ noch nie. Nur noch 16%. Das heißt, den Unkenrufen der Herren Westenthaler und Groß, die ja schon vor Monaten gesagt haben, die Partei steuert auf 15% zu, die könnten jetzt Realität werden. Die SPÖ steuert tatsächlich auf die 15%-Marke und langfristig vielleicht sogar auf die Einstelligkeit zu. Dahinter die Neos, noch mit plus 1%, noch, weil die Umfrage vor dem Eklat war, noch unbeeinträchtigt vom Veit-Dengler-Skandal und Eklat. Also da liegen die Neos noch bei 8%, werden sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr tun, das wird uns die Isabel gleich sagen. Und die Grünen holen stark auf, haben sich jetzt bei 12% stabilisiert. Das heißt, das Regierungsdesaster der Grünen ist vergessen. Jetzt werden die Neos für die Regierung geprügelt und die Grünen gewinnen sozusagen in der Opposition dazu. Isabel, fangen wir mal mit dem an, was eigentlich das Dramatischeste ist, weil dort ja bereits Konsequenzen gezogen werden. Die ÖVP fällt also unter die 20%-Marke, nur noch 19%, hat daraufhin ihren Generalsekretär gefeuert, damit sie wieder kampagnenfähig ist, wie es so schön heißt. Isabel, wenn die ÖVP auf 19% fällt, dann ist in der Lichtensteingasse normalerweise Feuer am Dach, oder?
Also ich glaube, in der Lichtenfelsgasse ist der Generalsekretär aber nicht wegen diesen Umfragen jetzt gefeuert worden, sondern weil er ein Debakel in Sachen ORF hingelegt hat.
Damit spielt alles zusammen.
Nein, und damit gezeigt hat, dass er kein Political Animal ist. Und das führt in Folge dazu, was du meinst, dass so ein Mensch keine Kampagnen machen kann. Aber ich glaube, kampagnenfähig ist diese Regierung schon lang nicht mehr. Ich sag's denen auch immer wieder, auch die ÖVP, die SPÖ, die NEO sehe ich ein bisschen anders, weil das eine Kleinstpartei ist. Die haben in Wirklichkeit mehr PR-Leute in dieser Regierung, als es echte Journalisten in dem Land gibt.
In den Medien, Ja?
In den echten Medien, das jetzt nicht in irgendwelchen Splittergruppen.
Die haben einen absoluten Rekord an unnötigen PR-Agenten und PR-Mitarbeitern.
Also mehr als
Pendants
auf, der anderen Seite gibt. Ich frage mich, wo die alle sind. Ich frage mich, was die hauptberuflich machen, weil Kommunikation kann das nicht sein. Und jetzt können Sie noch so beleidigt sein. Ich glaube, dass diese Umfragewerte sich noch weiter verschlechtern können.
Schaut so aus, ja.
Weil, nein, es gibt ganz einfache Parameter. Solange die Teuerung so ist, wie sie ist, ja, und das leistbare Leben für viele in der Form nicht mehr gewährleistet ist oder sie Abstiegsängste haben oder Ängste haben, dass ihre Kinder absteigen werden, werden sich die Werte dieser Regierung eher verschlechtern als verbessern, solange sie keine echten strukturellen Reformen haben. Und ich meine, ich habe nachher einen Health-Talk zum Thema Krebs, wo selbst in der Krebstherapie schon gesagt wird, wenn die wirklich ihre Sparmaßnahmen durchziehen, diese Regierung, das sagen wirklich anerkannte Med-Uni-Wien-Professoren und Ärzte, dann kannst du nicht einmal mehr in der Krebstherapie eine gute Therapie gewährleisten. Also da muss man schon sagen, diese Regierung ist selbst verschuldet in dem Minus, in dem sie drinnen ist.
Und die ÖVP wird natürlich bei so einem Ergebnis nervös. Das wissen wir. Das ist das eiserne Regel, wenn die ÖVP unter 20% fällt, und das war ja bis jetzt noch nicht sehr oft der Fall, genau, dann beginnen die Landeshauptleute nervös zu werden. Und ich habe mir die Detailzahlen angeschaut, der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft für alle Bundesländer. Das ist zwar nicht voll repräsentativ, weil teilweise die Samples nur 200, 300 Interviews betragen und man bräuchte eigentlich 800, um da wirklich repräsentativ zu sein, aber es zeigt den Trend. Und die ÖVP hat ein Erdbeben in allen Bundesländern, vor allem dort, wo gewählt wird. Ja. In Niederösterreich gibt es einen ÖVP-Einbruch, das ist unfassbar. Dort ist die SPÖ mittlerweile ganz, ganz überlegen auf Nummer 1 bei einer Bundeswahl, nicht bei einer Landeswahl, und hat die ÖVP deutlich abgehängt. Wir hatten Zeiten, da war die ÖVP in Niederösterreich bei der Absoluten und der Erwin Brüll.
Das ist schon lange her.
Nein, ist noch nicht so lange her. Ist noch relativ frisch, Erwin Brüll. Also, und jetzt führt dort Landbauer aber mit großem Vorsprung vor der ÖVP. Bei der Bundeswahl wäre dort Nationalratswahl. Genauso ist es in Oberösterreich. Riesenvorsprung für die FPÖ vor der ÖVP in der Bundeswahl. Man sagt mir, in der Landeswahl schaut es anders aus. Da hat Landeshauptmann Stelzer einen guten Landeshauptmann-Bonus, liegt vielleicht noch ganz knapp vor Heim Buchner oder zumindest Kopf an Kopf. In Tirol auch erstmals die FPÖ bei einer Bundeswahl knapp voran, vor der ÖVP. Bitte, was ist denn das? Im Heiligen Land überholt die FPÖ die ÖVP in der Lazarsfeld-Umfrage bei einer Bundeswahl und wäre dort theoretisch bei einer Bundesnationalratswahl Erster. In einer Landtagswahl haben wir gerade die Umfrage bekommen, liegen die zwei mit 29% schon Kopf an Kopf, ÖVP und FPÖ, Matle und Abwärtsger. Und in Wien, und darauf kommen wir dann auch noch gleich, ist überhaupt das Erdbeben angesagt, denn auch da ist jetzt die FPÖ bei einer Nationalratswahl in Wien bereits klare Nummer 1 und die SPÖ in Wien nur noch Nummer 2, Nationalratswahl, Gemeinderatswahl mit dem Ludwig-Bonus schaut es vielleicht anders aus, aber das Ergebnis für die ÖVP ist so desaströs, dass da jetzt irgendwas passieren muss, oder Isabel?
Also grundsätzlich ja. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass der Sebastian Kurz seit geraumer Zeit zündelt. Ich habe ja schon vergangene Woche im Insider auf OE24.at, aber natürlich auch hier in den Sendungen berichtet, und zwar nicht die Fantastereien von der TT, es tut mir leid, sondern die Realität, dass im Hintergrund türkise Kreise sehr wohl überlegen, wann und wie ein Comeback von Sebastian Kurz anstehen könnte. Das, was du angesprochen hast, die Nervosität unter den Landeshauptleuten, löst immer die gleiche Reaktion aus. Je nervöser sie werden, desto lauter rufen sie, na, wäre nicht doch eine Rückkehr von Sebastian Kurz,
genau,
clever.
Er hat das haben Sie ja Anfang 2025, du hast das berichtet, ja noch verhindert.
Ja, mittlerweile, Teile davon, ja.
Mittlerweile steht Ihnen das Wasser aber einerseits so zum Hals und andererseits brennt Ihre regionale Landeshauptbahnhütte derartig, dass Sie schon bald sagen, heiliger Sebastian, hilf uns bitte. Ich würde sagen, nicht kurz zündelt, sondern kurz wird gezündelt derzeit,
beides,
so wie
beides.
Es ausschaut.
Er löst natürlich auch gegen.
Jetzt auch, da würde mich ja deine Meinung interessieren. Es gibt jetzt ein ganz neue Gerüchte, die sagen, man könnte das ja so regeln, dass Stocker einfach den Kanzler an Kurz übergibt und Kurz nicht in eine Neuwahl gibt, weil die Neuwahl würde er dann verlieren. Und das wäre für die ÖVP ein Desaster. Aber wenn er den Kanzler übergibt und Kurz macht den Kanzler, dann würde das vielleicht anders ausschauen.
Ehrlich, nein. Also, du weißt
juridisch
ja, dass ich,
wär's möglich.
Ja,
politisch wäre es möglich.
Realpolitisch ist es natürlich möglich. Ja. Das wäre nicht das erste Mal, dass es einen Kanzlerwechsel. Ich erinnere auch, Christian Kern kam aus der Wirtschaft damals ins Kanzleramt und hat die Position von Werner Faymann. Also,
genau.
Das ist zweifelsohne möglich, aber das wird Christian Stocker nicht zulassen. Also, na, ich rede schon wiederholt auch mit dem amtierenden Kanzler und ich merke,
dass der will unbedingt wieder antreten, aber
merke,
die Frage ist, ob er noch darf.
Nein, noch einmal antreten, nein. Aber dass er jetzt einen fliegenden Wechsel macht, glaube ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube auch nicht, dass der Sebastian Kurz einen fliegenden Wechsel machen würde, weil er würde sich seine Marke beschädigen. Er ist ja immer der sagt, ich traue mich, ich gehe in Wahlen,
aber
ich mache dies und das.
Ich sehe das jetzt ein bisschen anders, weil ich habe das jetzt von mehreren ÖVP-Insidern gehört und ich finde, diese Lösung hätte Charme, weil Kurz hätte dann 3 Jahre Zeit, sich wieder als Kanzler aufzubauen und dann in ein Duell erst mit Kickl zu gehen und es nicht gleich zu verlieren, Punkt 1. Und Punkt 2, Stocker könnte die Sinowatz-Lösung machen, auch Sinowatz hat das ja so gemacht, auch Sinowatz hat gesagt, ich übergebe an Franitzky, Bussi, ciao mit Au.
Ja, aber der wollte.
Und ich meine, der Stocker hat eine Vespa, die parkt vor dem Kanzleramt.
Er ist vor allem Rechtsanwalt, er könnte in seine... Also ich sage dir ehrlich, ich wette dagegen und zwar
Gott, schau mal, wer recht hat. Die Wette beim Schinkels mit Argentinien gegen England habe ich gerade gewonnen, möchte ich dann sagen.
Okay, mag sein, aber die eine oder andere Politikwette habe ich schon gewonnen, sage ich nur. Ich sage dazu, das hängt auch aus ganz anderen Gründen, was die Politik-Suchtfaktor angeht, würde ich da sogar recht geben, würde der Kurz, glaube ich, lieber gern gestern als heute zurückkehren. Aber es gibt einen sehr pekuniären Grund, warum ich dagegen wette. Und das ist sein Dream. Er muss
er
nämlich
muss
für seine
Investition.
So ist es.
Das dauert ein Jahr. Ne?
Das dauert mindestens ein Jahr. Das verlangen auch die Investoren von ihm. Und er wäre auch, das sage ich jetzt auf ganz umgangssprachlich schön deppert, wenn er jetzt
das
aussteigen
jetzt
würde.
Abgeben,
das wäre ja dumm, weil er könnte an der Börse wahrscheinlich, es wird niemals die 3 Milliarden wert sein.
Umgekehrt wird er wahrscheinlich jemanden finden, der ihm ein paar 100 Millionen dafür gibt. Milliarden kriegt er natürlich keine.
Ja, aber er will ja beweisen,
aber 100 Millionen wird er schon kriegen und das ist für einen Sebastian Kurz
mehr als genug. Aber trotzdem, ich glaube schon, dass der Sebastian Kurz beweisen will, ich kann diese Firma an der Börse materialisieren.
Also, auf jeden Fall ist es spannend. Auf jeden Fall, Isabel, ist es so, dass der Wert von 19% für die ÖVP eine Katastrophe ist. Da sind wir uns einig, oder?
Das ist ein absolutes Desaster.
Und dass die Bundesländer schön langsam nervös werden, wenn sie nur ein paar Mal Fellner live diese Umfrage anschauen müssen.
Das ist
ich meine, wenn du dir das anschaust in der Hochrechnung, es wird dir ja schlecht als ÖVP-Mann, weil du siehst ja, du bist nur noch bei der Hälfte, genau bei der Hälfte der FPÖ-Stimmen.
Ja, also wie gesagt, ich habe es gesagt, für mich hat es mehrere Faktoren. Es ist der Hauptpunkt ist das leistbare Leben. Das zweite ist die mangelnde Gesundheitsreform. Das ist in allen tiefen Umfragen die zwei Hauptthemen der Österreicher. Und das dritte Thema, das immer mitspielt und so in Händen der FPÖ ist Zuwanderung, Integration.
Und da sich da nichts tun wird,
genau.
Versprichst
vor allem in den ersten zwei Themen,
dass wir im Herbst die ÖVP bei 18 oder 17% haben werden.
Weiß ich nicht, weil es könnte auch die SPÖ noch weiter runtergehen. Also grundsätzlich aber die FPÖ, und dabei bleibe ich, wenn diese Regierung nicht bei den zwei Hauptthemen was dreht, wird die FPÖ über 40% schaffen.
Dazu dem kommen wir auch gleich. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit im letzten Wahlkampf, als auf deinem Platz Andreas Babler gesessen ist, erklärt hat, dass alle Umfragen, insbesondere die von Österreich, falsch sind. Und er sagte wörtlich, Herr Fellner, Sie werden sehen, am Sonntag wird der rote Balken nach oben schießen. Mhm. Der rote Balken wird nach oben schießen, hat er gesagt. Jetzt schauen wir kurz auf die Hochrechnung und da sehen wir, dass der rote Balken jetzt relativ kräftig nach unten schießt, würde ich einmal sagen. Denn das ist natürlich ein Debakel, wie es die SPÖ überhaupt noch nie erlebt hat und vermutlich in ihren schlimmsten Albträumen sich nicht ausmalen konnte. Noch einmal -2%, nur noch 16% für die SPÖ. Und wenn man das auf einen kurzen Nenner bringen will, dann kann man sagen, die SPÖ büßt hier die Budgetsünden dieser Regierung. Die SPÖ wird, erstens, weil der Babler sich da dauernd wichtig macht und zweitens, weil der Matterbauer heute als Finanzminister dafür verantwortlich gemacht wird, ausgerechnet die SPÖ wird für dieses brutale Sparbudget verantwortlich gemacht und wird von den Wählern regelrecht abgewatscht. -2% auf dieses Niveau in nur einem Sommermonat drauf. Na servus, wenn das so weitergeht, ist in Kürze tatsächlich bei 14%.
Das kann leicht sein, wobei 16% ist wirklich schon Hardcore-Stammwähler, muss man dazu sagen. Das ist schon ein Debakel. Auch da muss ich sagen, es wundert mich nicht. Und Andreas Babler, höre ich aus der SPÖ, sagt bis jetzt, dass diese Umfragen alles ein Blödsinn sind und es gäbe eine Medienverschwörung. Keine Ahnung, dann sind wahrscheinlich weite Teile der SPÖ Teil dieser Verschwörung, weil die haben auch Umfragen, die nicht veröffentlicht sind und die zeigen auch ein echtes Debakel für die SPÖ. Und ich stelle mir schon die Frage, weil wir reden immer darüber, was die ÖVP-Landeshauptleute sagen, waren die SPÖ-Landeshauptleute, da gibt es nicht mehr sehr viele.
Drei, Fellner auf Abruf
und ja. Der Wiener Bürgermeister. Wann die merken oder sehen, und ich glaube, sie sehen es eh schon längst, dass dieser Bundestrend ihnen in ihrem eigenen Bereich auch schadet und irgendwann der Point of No Return erreicht.
Also Wien wird. Ist dramatisch, du hast das genau angesprochen, weil in dieser Lazarsfeld-Umfrage. Und die Wiener Werte sind ja doch sehr hoch von der Zahl der Interviews, also die sind sehr knapp an der statistischen Richtigkeit dran. Und in Wien liegt die FPÖ erstmals bei einer Nationalratswahl-Hochrechnung bereits vor der SPÖ.
Aber das wundert mich nicht.
Das ist ganz lebensgefährlich für Michael Ludwig.
Aber das ist Mathematik, Wolfgang. Ja. Wenn du schon seit einem Jahr und einen sich festsetzenden Trend hast, dass die Freiheitlichen bei 35 plus liegen, sollen sie einmal 34, einmal 38, wurscht, das bist in diesem Spektrum. Naja, werden sie dann in jedem einzelnen inklusive Wien vorne sein. Und deswegen wundere ich mich, dass die Alarmglocken nicht viel lauter schrillen.
Aber jetzt schrillen sie vermutlich, zumindest in Wien, weil schön langsam muss auch Michael Ludwig mitkriegen, dass er da hinuntergezogen ist.
Ich glaube, er kriegt das mit.
Wer ist denn schuld daran, dass der rote Balken so nach unten statt nach oben schießt? Ist es das Sparbudget, also der Finanzminister mit seiner Brutalsparmethode, oder ist es der Herr Babler, der jedes Fettnäpfchen mit Genuss sozusagen ausbadet? Wer ist denn schuld an dem Desaster?
Ich glaube, dass es multifaktorell ist. Also ich glaube, Punkt 1 ist, aber der Babler kann es einfach nicht. Die Sozialdemokratie hat ein Theater aufgeführt gegen Pamela Rendi-Wagner, als die fast doppelt so viel Prozente hatte. Also definitiv einmal in der Kanzler-Direktfrage, die wir nachher sehen werden, aber auch in den Sonntagsfragen, da sind sie alle in einer Schockstarre. Also er hat einen Imageverlust, den kann man nicht mehr drehen. Und ich höre das aus Kreisen, die der SPÖ nahestehen. Ich rede jetzt nicht von ÖVP-Wählern, ich rede nicht von FPÖ-Wählern, sondern ich rede von eigentlich Leuten, die durchaus für die SPÖ oder immer SPÖ gewählt haben, die gesagt haben, sorry, das geht nicht. Das ist Punkt 1, das zieht noch einmal 2 Prozentpunkte runter. Natürlich schadet der Sozialdemokratie, so ehrlich muss man sein, diese Regierungsbeteiligung, weil sie müssen ein Budgetdesaster, du hast es vorher richtig angesprochen, eigentlich von Schwarz und Grün auslöffeln und der Finanzminister muss ja nur exekutieren, was da ist. Dann sind sie noch dazu mit zwei Parteien in der Regierung, die ganz andere Wertvorstellungen
in der Frage... Die dauernd sparen wollen.
So ist es. Ja. Die ganz andere Wertvorstellungen in ihren Kernbereichen, wie leistbares Leben, wie leistbares Wohnen, wie Gesundheit haben. Ja, also wie soll das gut gehen? Dieser Mix ist total brutal und dieser Mix erklärt, warum die Sozialdemokratie in Österreich jetzt wirklich auf ihrem historischen Tiefstand ist und zeigt auch, warum es wirklich in die Richtung gehen kann, die sozialdemokratische Parteien in anderen Ländern nehmen.
Einstellig.
So ist es. Ich rate Ihnen, nach Frankreich zu schauen oder auch nach Italien. Ein Gegenbeispiel, das mir immer gebracht wird, ist Mette Frederiksen in Dänemark. Aber das ist halt ein ganz anderes Modell. Die ist die Regierungschefin.
Ja, die Frage ist ja, Isabel, kann ein anderer Spitzenkandidat, ja, und Parteiobmann, manche reden jetzt wieder zum 250. Mal von Gerhard Zeiler.
Nein. Ja.
Andere reden von Hergovich aus Niederösterreich.
Ja. Ja.
Manche sagen, der Ludwig soll es selber machen. Ja.
Wird er aber also, nicht.
Ja. Kann ein anderer Spitzenkandidat der SPÖ das noch reparieren? Oder muss da einer her, der sagt, Schluss, aus, Ende, wir gehen raus aus der Koalition und starten neu?
Schau, ich glaube, es gibt Strategen, die hätten gern genau das, was du jetzt sagst. Die sitzen aber nicht im Bund und die denken sich, bevor wir da ins Bodenlose mitgezogen werden, wäre es natürlich besser, wenn jemand aussteigt und sagt, aus finito. Ich glaube,
das wäre
schon,
die Tosco-Ziel-Doktrin.
Zum Beispiel.
Ja?
Zum Beispiel. Ich glaube schon, dass wenn man, das wird man jetzt in der Wiener SPÖ und im Rathaus wieder nicht gerne hören, aber ich glaube, wenn Sie beim letzten Parteitag den Christian Kern als Parteichef zugelassen hätten und als Vizekanzler, dass Sie diesen harten Aufprall schon hätten verhindern können, weil er ganz anders auftreten kann, ganz anders reden kann und wahrscheinlich auch sich in dieser Regierungskonstellation anders durchgesetzt hätte, weil zumindest mit den Neos kann der gut und dann wäre es vielleicht 2 gegen 1 und er hätte gewisse Punkte durchsetzen können und so einen Schwachsinn wie...
Aber mit Babler siehst du für die SPÖ rot, tiefrot. Schwarz, tiefschwarz.
Ja. Oder in dem Fall sehe ich tiefblau für die Roten, sagen wir es mal mit der Allegorie. Es tut mir wirklich leid und ich weiß, er glaubt, das ist eine Verschwörung, es ist aber die Realität. Mit ihm wird es mit der Sozialdemokratie einfach kein Turnaround mehr geben können. Es gibt sowas wie eine völlig ramponierte Marke und das ist bei ihm der Fall.
Das heißt, die 15% sind schon an die Wand gemalt.
Ja, meiner Meinung nach, wie gesagt, wenn diese Themen weniger nicht sogar bereinigt werden, Teuerung weniger und Gesundheit, ja.
So, und jetzt schauen wir kurz auf die FPÖ. Die wird in der Hochrechnung mit 37% ausgewiesen. Und das ist, muss man sagen, sehr mager. Ja? Denn wenn wir jetzt auf die Rohdaten schauen, dann sehen wir, dass die in den Rohdaten bei 36% liegt, also nur 1% schlechter. Während die ÖVP also von 12% Rohdaten auf 19% hochgerechnet wird, plus 7%, und die SPÖ immerhin von 12% auf 16% plus 4, kriegt die FPÖ nur 1% dazu von 36 auf 37. Und das hat damit zu tun, dass die Meinungsforscher generell und Professor Beutelmeier ganz speziell sagen, die FPÖ Umfragesympathisanten sind Schwindler. Da gibt es jede Menge, die sagen, ich wähle FPÖ, nur um halt einen Protest zu äußern. Und dann wählen sie entweder doch wieder mal, weil sie zum Bauernbund gehören, die ÖVP, wie wir in Tirol gesehen haben, oder sie gehen gar nicht hin. Und da kann der Professor Beutelmeier natürlich sagen, man sieht, wie recht ich habe, am Beispiel FPÖ in Graz. Dort haben alle außer mir die FPÖ auf 17-18% hochgerechnet. Ja? Ich habe gesagt 12 und es waren tatsächlich nur 12, weil der Großteil der FPÖ-Sympathisanten nicht zur Wahl gegangen ist.
Schau, grundsätzlich.
Und jetzt muss ich das nur noch sagen, würde man das rein linear mathematisch hochrechnen,
kann man aber nicht,
dann würden 10% der Unentschlossenen zur FPÖ fallen, dann wären die bei 46%. Und da gibt es natürlich viele, auch Insider, die sagen, die Unentschlossenen sind in Wahrheit größtenteils Wutwähler mittlerweile, Protestwähler, ja, die extrem angefressen auf die Regierung sind, extrem sauer sind und die deshalb vielleicht zu einem sehr hohen Potenzial auch noch FPÖ-Wähler sind. Und deshalb gibt es viele, die sagen, in Wahrheit ist die FPÖ längst über 40%. Was sagst du?
Also jetzt rein zu diesen statistischen Erklärungen. Jetzt in dem Fall glaube ich, dass der Professor Beutelmeier recht hat. Du hast eine gewisse Überdeklarierung an FPÖ-Wählern, die das, ich glaube gar nicht, dass sie schwindeln, sondern dass sie im Moment wirklich sagen FPÖ, weil ihnen nichts anderes einfällt. Ich glaube, das Zweite ist, bei Online-Umfragen, das muss man ehrlich sagen, hast du immer einen stärkeren Shift Richtung FPÖ. Aber, und das ist jetzt ein großes Aber, man hat lange Zeit geglaubt, die Freiheitlichen haben so eine Art gläserne Decke und über ein gewisses Maß können sie nicht hinausgehen. Das glaube ich nicht mehr. Also wie gesagt, ich halte
es... Das lag immer bei 30%.
Genau, ich halte es für nicht mehr unrealistisch, wenn die Großwetterlage so bleibt, vor allem die ökonomische, dass die Freiheitlichen tatsächlich diesen berühmten Vierer überschreiten.
Also über 40%.
Über 40%, vor allem wenn die ÖVP und die SPÖ in dieser Konstellation in eine Nationalratswahl ziehen würden. Mhm. Was ich nicht ganz unterschätzen würde bei diesen 20%, ich glaube, Österreich ist da nicht anders als andere europäische Länder. Ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial für eine linkspopulistische Partei, weil es sind natürlich sehr viele Menschen wütend auf diese Regierung, die nicht unbedingt die FPÖ wählen wollen. Mhm. Und wenn wir uns da den Balken anschauen bei der KPÖ, eigentlich mit einem...
4%. Und insgesamt würden derzeit nur 25%, du hast völlig recht, nur 25% der Österreicher würden links wählen, wenn wir SPÖ, Grüne und KPÖ zusammenzählen. Mhm. Das wäre ein absoluter Tiefstand, weil bis jetzt haben wir immer gesagt,
und das wäre
mindestens 35-45% sind Linkswähler in Österreich.
Ich glaube, dass sie das auch nach wie vor sind, nur das sind extrem enttäuschte Wähler und deswegen sitzen die jetzt gerade im Nichtwählerbereich und würde da irgendein ein Linkspopulist daherkommen, glaube ich, könnte er oder sie diese Wähler erreichen und könnte, also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es die KPÖ, aber wie gesagt, 4% für die KPÖ ist
eine
viel.
Eine MKK könnte ja, natürlich könnte da... Ja. Aus diesem Potenzial sofort 10% zusätzlich fischen.
So ist es.
Hast du völlig recht, sehr, sehr spannend. Derzeit muss man eher damit rechnen, dass auch Linke FPÖ wählen. Das ist zwar pervers, aber das deutet sich verstärkt an.
Ja? Du, das wundert mich gar nicht. Ich glaube nur, dass diese Art von Linke schon längst bei der FPÖ ist. Das habe ich auch in Frankreich beobachtet. Es sind ehemalige Wähler des Parti Kommunist, also der Kommunisten, zu Le Pen-Partei gewechselt.
Arbeiter,
diesen
frustrierte
Abfluss,
Angestellte.
So ist es. Also
Pensionisten sind, mittlerweile.
Das
Interessante ist ja, dass die SPÖ bei den Pensionisten nur noch 7% Wähleranteil hat. Insgesamt 12% bei den Pensionisten.
Wundert mich nicht.
Und noch unter Faymann war die bei den Pensionisten über 40%.
Ja, gut, der hat auch anders aufgepasst auf die
Dinge. Ja, genau. Und also Pensionisten und Arbeiter definitiv alle bei der FPÖ und jetzt seit neuestem auch die Frauen. Also, du sagst, 40% für die FPÖ wären realistisch. Und
sind möglich
und realistisch und das sieht man anhand dieser Rohdaten. So, und jetzt schauen wir uns dann gleich die Kanzlerfrage an. Wer ist da wie gut oder wie schlecht? Wir gehen in eine ganz kurze Werbepause und dann sind wir mit der Kanzlerfrage zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
Ja, das ist heiß, was wir doch gesehen haben, diese Umfrage. Very, very hot. Da geht's heiß her. Und die Daten sind so, dass man sagt, da gibt es ein Erdbeben bei der ÖVP einmal auf jeden Fall. Der Generalsekretär ist eh schon weg. Bei der SPÖ steht's bevor. Lassen wir uns überraschen. So, und jetzt zur Kanzlerfrage, damit wir wissen, wie umstritten eigentlich die zwei Spitzenpolitiker von ÖVP und SPÖ sind. Da sehen wir zunächst einmal Herbert Kickl bei 45% in der Kanzlerfrage. Jetzt muss man sagen, na hallo, was ist denn da los? Das hat damit zu tun, wir werden das bei den Rohdaten gleich sehen, dass hier linear hochgerechnet wurde, weil hier natürlich der Herr Beutelmeier und die Lazarsfeld-Gesellschaft sagt, das ist ja keine Wahl. Das heißt, die Kiki-Wähler müssen nicht zur Wahlurne gehen. Das heißt, die können nicht zu Hause bleiben und deshalb sind sie 45%. Reden wir gleich drüber. Und dann muss man ganz stark bleiben. In der Hochrechnung hat Stocker, der Kanzler, noch 17% und Babler noch fast sensationelle 12%. Aber wenn wir jetzt auf die Rohdaten gehen, bitte festhalten. Ich hoffe, der Babler schaut nicht zu und ist heute bei den Festspielen in Mörbisch, damit ihm diese Umfrage erspart bleibt. Und das sind die Rohdaten, bitte sehr. Und da sehen wir, der Kanzler, Stocker, ist nur noch bei 12%. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Mhm. Ich glaube, es gibt keinen Regierungschef weltweit, der derzeit einen schlechteren Wert hat. Und da sind viele umstrittene Regierungschefs wie Merz oder Macron und so weiter. Aber nur zum Beispiel, Merz hat zwischen 23% und 26%. Also das ist das Doppelte fast vom Stocker. Und dann Babler, na gut, da ist eigentlich nur noch Mitleid angebracht. Man fragt sich ja, wie der mit so einer Zahl noch weiter regieren kann, aber der ist offenbar schmerzbefreit. Der fällt jetzt mit einem weiteren Minus bereits auf nur mehr 8%, wird von Beate Meindl-Reisinger, die ein leichtes Plus haben, eingeholt. Ja? Die kann 10 Fightengers haben und überholt den Babler trotzdem noch. Und auch Leonore Gewessler ist gerade dabei, Babler zu überholen. Das heißt, wenn es so weitergeht, wird im September Babler absolut letzter sein und die beiden Damen werden ihn überholen. Gehen wir mal zum Kanzlerwert, Isabel. 12% für Stocker, das ist natürlich schon was, wo man sich in der ÖVP fragen muss, ist es noch der Richtige, kann der mit 12% überhaupt noch regieren und vor allem kann er noch eine Wahl gewinnen?
Also regieren kann er damit natürlich, weil das ist quasi die Kanzler-Direktfrage, ist eine fiktive Frage, weil in Österreich wird es nicht direkt eine Wahl gewinnen kann, so mit solchen Werten sicher nicht. Weil diese Persönlichkeitswerte, und das wissen wir von den letzten Wahlen auch in Österreich, auch wenn eine Nationalratswahl den Nationalrat wählt und keine Person, ist trotzdem das Persönlichkeitsmoment in einer Wahl wird immer wichtiger. Und ich glaube, ohne quasi Spitzenkandidaten, die von dieser Regierung und von den Sparpaketen und von den ganzen Maßnahmen oder von den Reformen als Kompromiss des kleinsten gemeinsamen Nenners nur Leute, die unbeschädigt davon sind, haben auch nur den Funken einer Chance. Also ich glaube, dass sowohl in ÖVP als auch in der SPÖ jeder der Beteiligten weiß, du wirst jemand anderen brauchen. Ich glaube, in der ÖVP, du hast es angesprochen, werden die Landeshauptleute früher oder später sagen, bevor wir untergehen, müssen andere untergehen, weil denen war immer schon wurscht, wer quasi unter ihnen Kanzler wäre, denen wäre es auch wurscht, wenn der Herbert Kickl Kanzler wäre, solange sie die Landeshauptmannsessel bewahren in der SPÖ, glaube ich, ist die Stimmung noch etwas diffiziler. Aber auch da, glaube ich, wird sich irgendwann mal der Teil durchsetzen, der sagt, wenn wir so weitermachen, sind wir bald nirgends mehr wo existent.
Weil jetzt muss man sich das ja auf der Zunge zergehen lassen, weil in der Hochrechnung hat ja die ÖVP 19% der Stimmen. Stocker hat nur 12%, also das ist natürlich mega brutal. Das heißt, nur die absoluten Hardcore-ÖVP-Wähler, sprich die Rotdaten-Stammwähler, wählen noch Stocker. Alles, was da sozusagen an Hochrechnung und so weiter dazukommt, wählt Stocker nicht mehr. Stocker liegt also viel, viel schlechter als seine Partei.
Schau, ganz ehrlich, ich finde in den Rohdaten ja den spannendsten Balken, und das habe ich ja schon mehrmals mit dem Professor Beutelmeier auch besprochen, schon wieder diese 30% andere. Und der Werner Beutelmeier hat ja dann einmal, hat er sich auf die Suche gemacht, wer diese Unbekannten sind. Und da hat er gesagt, das sind sehr stark überdurchschnittlich viele Frauen. Jetzt wissen wir natürlich, dass Frauen immer noch, auch wenn sich das ein bisschen relativiert hat, eher kritischer gegenüber den Freiheitlichen sind. Auch da muss ich noch einmal sagen, was all diese Daten zeigen, ist, dass erstens einmal die FPÖ uneinholbar ist auf Platz 1, außer es passiert da, ich habe keine Ahnung was. Und das Zweite, dass du ein enormes Potenzial für andere hättest. Und das kannst du entweder innerhalb der bestehenden Parteien mit einem Wechsel vielleicht ansprechen oder du gründest eine neue Liste. Schauen wir mal, ob das dann eine Liste kurz ist, mit wem auch
immer. Ich muss ja sagen, Kickl hat zum ersten Mal in den Rohdaten gleich viel Zustimmung, 35%, wie alle anderen vier Spitzenkandidaten gemeinsam. Auch die kommen auf 35%, ist gewaltig.
Deswegen sage ich, ich sehe nicht, wie du das einholen
Stocker
kannst.
Liegt mit seinen 12% deutlich schlechter als die Partei. Und noch schlimmer ist es bei Babler. Der liegt überhaupt nur noch bei 8%. Das ist nur noch die Hälfte der 16%, die die SPÖ in der Hochrechnung hat. Und auch deutlich weniger als die 12%, die die SPÖ in den Rohdaten bei ihren Stammwählern hat. Also selbst von den Stammwählern will mittlerweile ein Drittel nicht mehr Babler wählen und von den SPÖ-Wählern insgesamt schon die Hälfte nicht mehr. Das ist ja für einen Spitzenkandidaten ein Desaster.
Aber das ist ja das, was ich vorher gemeint habe, dass ich kenne eben ehemalige SPÖ-Wähler, die einfach die SPÖ mit Babler nicht mehr wählen wollen. Und ich glaube nicht, dass man sich einen Gefallen tut, auch nicht als Andreas Babler, wenn man immer nur in die Bubble geht, die einem auf die Schulter klopft und sagt, es ist ein Wahnsinn, was der nicht alles für uns machen würde. Mit uns meinen sie die Partei. Und ich kenne ganz viele ihrer Parteifreunde, die dann völlig entsetzt schauen und fragen, was macht denn der da so Großartiges? Weil eigentlich reißt er uns in den Abgrund. Mhm. Und wenn du dir das anschaust, man darf nicht vergessen, man kann ja Andreas Babler nicht so einfach mit Beate Meindl-Reisinger und Leonore Gewessler vergleichen, weil das sind beides Parteichefinnen von Kleinstparteien. Mhm. Die Sozialdemokratie hat sich ja irgendwann mal so wie die ÖVP als Volkspartei, die eine als Linke, die andere als Mitte-Rechts-Volkspartei verstanden, weil die 8 oder 7% für die zwei Politikerinnen sind eigentlich solide Werte, weil das in etwa quasi die Basis ihrer Parteien entspricht. Ja. Und jetzt wissen wir, dass die Beate Meindl-Reisinger als Außenministerin auch polarisiert und trotzdem
Babler jetzt überholt.
Das
überholt,
meine ich ja.
Bitte. Unfassbar. Und ich habe mir auch da die Detailwerte der SPÖ angeschaut. Und das ist insofern sehr spannend, als die SPÖ und insbesondere auch Babler als Person einen kompletten Wähleraustausch vorgenommen hat. Der hat die Pensionisten total verloren. Überhaupt nur noch 2% der Pensionisten der über 60-Jährigen würden für Babler als Kanzler sein. Ja, das ist ja praktisch niemand mehr. Er hat die Arbeiter und Angestellten total verloren. Ja, er ist gerade dabei, du hast das eh gesagt, die Frauen zu verlieren, und zwar in großer Zahl. Und stattdessen ist er jetzt der beliebteste Kandidat der Jungen. Der hat plötzlich, ist Nummer eins bei den Jungen, sogar als Persönlichkeit Nummer eins bei den Jungen. Das ist so. Ja? Mhm. Der liegt noch vor der FPÖ und vor den Grünen, sowohl als Partei, die SPÖ, als auch er als Person. Bei den unter 30-Jährigen, links-grünen unter 30-Jährigen, kommt Babler überraschend gut an. Nur damit gewinnt natürlich keine Wahl, niemals, wie man ja in Graz gerade gesehen hat.
Ich wollte gerade sagen, weil an sich war das ja das Versprechen oder war das das Animo des Babler-Lagers zu sagen, er wird links abdichten. Das wäre mir in Graz nicht aufgefallen, dass das gelungen ist. Das heißt, es mag schon sein, dass da irgendwelche grünaffinen Kreisen Babler noch super finden, aber die SPÖ hat einen auch jetzt in den Umfragen, und das weiß ich auch im urbanen Bereich, ein massives Problem mit dem Wiedererstarken der Grünen. Und würde er wirklich so gut abdichten, hätten sie dieses Problem
die Grünen nicht.
Nicht
bei 12% so ist es. Und würde ihn jetzt Leonore Gewessler nicht überholen. So, und ganz zum Schluss noch ein paar Worte zu Herbert Kickl. Das hättest du dir ja nicht träumen lassen vor 2 Jahren,
nein,
dass Herbert Kickl einmal mit Riesenabstand der beliebteste Politiker sein wird, den die Österreicher direkt zum Kanzler wählen würden.
Nein, aber wenn du mir, glaube ich, im Sommer 24 gesagt hättest, dass Christian Stocker Kanzler und Andreas Babler Vizekanzler der Republik werden, hätte ich dir auch gesagt, ich glaube, es ist draußen zu heiß.
Mhm, genau. Aber interessant ist, dass ausgerechnet Kickl, der ja immer, wie soll man sagen, der christgrämige Widerwurz war der FPÖ, wo immer alle gesagt haben, den kannst du ja nicht nach vorn stellen, denn der schreckt ja alle Wähler total ab. Schon selbst der Strache hat er gesagt, den Kickl muss man verstecken, weil wenn wir den noch vorholen, kostet uns das Wählerstimmen. Schau, und glaube, in Wahrheit kommt es komplett anders. Der Kickl ist plötzlich total populär. Warum bitte?
Ja, erstens einmal glaube ich, weil die anderen extrem unpopulär sind. Und zweitens, egal was man von dem hält, was er sagt, er hat eine klare Linie. Und die fehlt halt den anderen. Die anderen müssten auch eine klare Linie, eine Zukunftsvision haben. Jetzt kannst du sagen, er hat eine Vision der Nostalgie. Egal, es ist in so einem Wahlkampf ist es nicht quasi maßgeblich, ob das, was er macht, tatsächlich realisierbar ist oder nicht, weil das sagen die anderen immer, sondern ob er den Leuten das Gefühl gibt, dass er was ändern kann. Und das schafft er offensichtlich. Und die anderen sind nicht in der Lage, eine Vision, eine echte Zukunftserzählung
zu erzählen. Und jetzt ist die spannende Frage noch, Isabel, wer mobilisiert die 30%? Zu wem könnten die fallen?
Also meine,
wäre das Sebastian Kurz? Oder wäre das jemand wie Gerhard Zeiler? Oder wäre das jemand wie Elke K., wenn sie antreten würde, was meinst du?
Also ich glaube, es wäre ein Mix. Ich glaube, die einzige realistische Chance, die es eine Zeit lang gegeben hätte, wäre gewesen, wenn Sebastian Kurz an die Spitze der ÖVP getreten wäre und Christian Kern an die Spitze der SPÖ getreten wäre. Beide hätten dann ihre Parteien auf rund zwischen 25 und 27 bringen können. Damit wäre der Wert der FPÖ auch runtergegangen und es wäre tatsächlich alles drinnen gewesen. Jetzt glaube ich, dass der Kurz ein bisschen was erreichen könnte, ein anderer Kandidat der SPÖ ein bisschen was erreichen könnte. Dass das noch ausreicht, glaube ich nicht, nein.
Also du sagst, mittlerweile kann Kurz vermutlich die Wahl nicht mehr gewinnen, weil
meiner
die Partei
Meinung
ist viel
nicht.
Zu sehr beschädigt.
Ja.
Und auch bei der SPÖ
also kann
jeden
Wunderwuzi
finden, den die nicht haben nebenbei.
Sie vor einem halben Jahr
aber das wird nicht funktionieren. Kern hat sich selber kaputt gemacht. Und dass der Herr Zeiler kommt mit 70 Jahren, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Der hat es auch nicht vor. Der wäre 2016 hätte es machen wollen. Er wollte in die SPÖ nicht und jetzt würde er nicht einmal mehr zur Verfügung stehen. Auch wenn es einzelne Berater in der SPÖ gibt, die aus lauter Verzweiflung nach Gerhard Zeiler schreien, das ist nicht realistisch. Nein.
Und das ist natürlich die große Chance des Andreas Babler, dass niemand da ist. Der muss sich jetzt aufopfern für seine SPÖ, der Arme, der Ärmste, der schmerzbefreite Ärmste.
Du hast jetzt schon einen Namen
der
genannt.
Der geht wahrscheinlich sogar noch in die nächste Wahl, aber der Letzte tritt dann das Licht an.
Also es könnte natürlich Sven Hergovich übernehmen, es könnte auch Philipp Kucher übernehmen.
Ja,
es gibt
aber alle,
grundsätzlich
die würden die
Leute
SPÖ auch nicht viel populärer machen, als sie derzeit ist. Also die SPÖ hat da wirklich ein ganz ein schweres Problem. Da muss ein Wunderwuzi hören, den gibt es derzeit nicht. Apropos. Jetzt gehen wir in einen Heldstag. Jetzt wird es spannend bei uns, denn es gibt ja derzeit ein ganz aktuelles Thema, das in allen Medien ausführlich diskutiert wird. Das ist die sehr, sehr dramatische und tragische Krebserkrankung unseres Finanzministers, der allerdings tatsächlich die heldenhafte Leistung vollbringt, trotz Chemotherapie sein Amt weiter ausüben zu wollen. Wenn er das wirklich schafft, Hut ab, muss ich sagen. Dann ist das eine besondere Leistung, wird ihm dann natürlich auch einen extremen Popularitätszuspruch in den nächsten Umfragen kommen. Und wir wissen, die Österreicher lieben solche Helden, die sich da fürs Land aufopfern. Und das wäre beim Finanzminister der Fall. Also wir gehen jetzt aus aktuellem Anlass in einen Heldstalk über Krebs, Krebserkrankung, Krebsbekämpfung und ich nehme an, vor allem Überlebenschancen von Krebs, oder? Worum geht's, Isabel?
Es geht um die Schockdiagnose Krebs, du hast es angesprochen, der Anlassfall ist Markus Matterbauer, der eben seine Lymphdrüsenkrebserkrankung bekannt gemacht hat, wird im AKH gerade therapiert und ich habe wirklich Herr Kapazunder da sitzen, den Cancer Center Chef der MedUni Wien und des AKH vom St. Anna Kinderspital, die Chefin ist da, es ist die Professur für chirurgische Onkologie von der MedUni Wien ist da und die Professorin für Zellforschung, die absolute Expertin. Und die sagen übrigens alle, ja, man kann mit ziemlicher Sicherheit weiterarbeiten. Es hat sich wirklich revolutioniert, irrsinnig viel in der Krebstherapie. Es gibt viel mehr quasi, also zumindest bei einzelnen Krebsarten, zum Beispiel beim Lymphdrüsenkrebs. Es gibt ein paar, wo es leider immer noch sehr, sehr ernst ist, aber da tut sich viel. Und da ich da echte Kapazunde habe, habe ich sie natürlich auch nach dem Gesundheitssystem und der Gesundheitsreform befragt. Und ich rate da der Regierung zuzuhören.
So, also, bitte bleiben Sie dran, das wird jetzt ganz spannend. Zum aktuellen Fall Matterbauer, 4 Krebsspezialisten, darunter auch der AKH-Chef, der für die Therapie von Finanzminister Matterbauer jetzt verantwortlich ist und der es Wunder möglich machen soll, dass der nicht nur nebenbei arbeiten, sondern auch rasch wieder ganz gesund werden kann. Toi, toi, toi. Und wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt der spannende Health Talk zum Thema Krebs auf Sie zu. Bitte schauen Sie sich das an.